Ich hatte jetzt wieder einen Nachtdienst, weil nicht so viel passiert ist, außer Marie being Marie again. Das ist auch ganz witzig eigentlich. Oder ich hatte eine Sache, wo du einfach nur den Kopf schütteln musst. Du darfst das jetzt aussuchen.
Okay, na, mir fällt tatsächlich einfach nichts besser sein als Let's clap your hands, welcome to einer neuen Folge von Blaulichtflüssigkeit. Das war ein wahnsinnig motivierter Einstieg in die neue Folge. Die Marie schaut mich völlig entgeistert von der Seite an.
Also zuerst, weil man nicht sicher, ob das irgendein Maschinengeräusch mimen soll oder was?
Nein, ich wollte eigentlich irgendwie so aufs okay everybody, clap your hands.
Also so Scooter.
So, ja, genau, so in die Richtung. Aber ja. Dann ist mir auch gefallen, mir fehlt der Beat, dass es irgendwie cool ist. Das nächste Mal... Was lernen wir draus? Marie kann nicht Beatboxen.
Doch, ich kann super Beatboxen.
Aber das nächste Mal spielen wir einfach ein Beat drunter ein und dann wird das alles viel besser.
Bitte nicht. Ja, hab ich ein Vetorecht?
Nein. Ja, okay, du kriegst von mir jetzt ab jetzt, ja, startend mit heuer, kriegst du eine Vetokarte von mir. Aber ich hätte auch gerne eine von dir.
Okay.
Und das ist dann ein Nicht-Nein für alles gültig. Und dann kriegst du ein Vetorecht in meinem Leben.
Für alles?
Für alles und es wird nicht nachgefragt.
Okay, aber dir ist klar, auf was das rausläuft.
Nein.
Natürlich.
Wir nehmen nicht auf Veto.
Nein, wenn es wirklich für unser Leben gilt, dieses Vetorecht.
Dann wissen wir beide, was dabei rauskommt, wahrscheinlich in irgendeiner Form. Aber genau. Das ist ja
wir
okay.
Wir verbieten dann irgendwie beiden, also uns gegenseitig, irgendwie den, wenn man irgendwie sich irgendwas anbahnt zwischenmenschlich, dann haut der eine sicher das Veto raus.
Es ist ein Arschloch-Veto.
Ja, genau. Ja, das ist... Die ist Psycho-Veto.
Ja, ich hätte zum Beispiel eine Berufsgruppe, die ich bei der Marie prinzipiell vetoen würde in Zukunft.
Welche? Wenn du sagst.
Welche? Ja. Bundesheer.
Grüße gehen raus.
Jegliche Form von Uniformierten in Grün.
Ja, ich habe ein Problem mit Soldaten.
Und es ist mir auch egal, wenn er hauptberühmt in der Feldküche arbeitet, er ist grün. Und damit.
Vielleicht kocht er exzellentes
Gulasch. Ja, das ist mir wurscht. Kochen kann ich auch halbwegs. Ich trage auch kein Grün.
Was wäre es bei dir? Wo habe ich keine Berufsgruppe?
Naja, also ich bin da sehr variabel in meiner Berufswahl.
Ja, wobei. Na, ich muss jetzt aufhören zu reden. Das ist nein. Ja, okay, Soldatenveto ist in Ordnung.
Soldatenveto. Also die Leute müssen sich ja schon wieder denken, so Montag um 6.30 Uhr in der Früh, so what the fuck is happening?
Ja.
Sie reden da über Veto, die letzte Folge war sehr erotisch angehaucht, möchte man jetzt mal meinen. Und die Folge ist mit gegenseitigen Verboten.
Ja, wir haben übrigens Schimpf bekommen für die letzte Folge.
Ja, Hammer. Okay.
Eine, glaube ich, ein bisschen mokiert, dass wir sehr, sehr hart an der Grenze waren mit unserem Humor, gerade was die Ironie bezogen auf ältere Menschen betrifft.
Okay.
Ja, verstehe ich, passiert manchmal in der Dynamik, sei nur gesagt, wir mögen und respektieren alte Menschen. Wirklich. Also ich bin wirklich immer nett und versuche denen zu helfen, auch im Lift oder an der Supermarktkasse und so. Es sind halt manchmal Situationen witzig, aber die sind sie sowohl mit alten als auch mit jungen Menschen, finde ich.
Okay, danke, Herr Anwalt, Sie dürfen dann jetzt wieder gehen. Danke. Wir haben unseren Satz abgelesen. Nee, also jetzt mal Spaß beiseite natürlich. Leute, bitte versteht es nicht falsch. Wir haben natürlich oft ein bisschen einen grenzwertigen Humor.
Ja.
Aber das muss man jetzt auch sagen, im medizinischen Sektor kannst du fast hinschauen, wo du willst. Mhm. Dieser grenzwertige Humor ist bei allen da oder bei vielen. Bei allen wäre wahrscheinlich übertrieben, aber bei vielen.
Bei sehr vielen.
Und es ist einfach auch ein Selbstschutzmechanismus, damit man eine gesunde Distanz dazu aufbauen kann. Dass das natürlich nach außen hin manchmal schon makaber wirken kann, verstehen wir auch. Und das tut uns auch sehr leid, wenn sich da jemand dann angegriffen fühlt. Bitte nehmt es uns nicht übel. Wir sind privat eigentlich ganz okay.
Ja, wobei man muss halt jetzt auch dazu sagen, wir machen halt irgendwie schon Entertainment und dieses Format lebt schon auch so ein bisschen davon, dass wir manche Themen überspitzen, dass wir den einen oder anderen politisch inkorrekten Witz machen. Also ich glaube, die Hörerschaft versteht uns da großteils, also habt uns lieb.
Ich würde da ehrlich gesagt jetzt liebend gern mit einer Frage an dich einsteigen, ui, weil das ist quasi die Premium-Übergabe und
Überleitung.
Ja, Überleitung. Die Premium, vielen Dank. Die Premium-Überleitung des Todes of Doom. Genau. Ich habe gerade meine Uhr geslappt, sorry, falls man das hört. Das war kein Arsch.
Das wäre ein ganz schön mickriger Arsch.
Ja, aber das übersteuert sonst das Mikro und das funktioniert nicht. Ja. Nein, die Frage an dich wäre, wie viele Dinge, oder nein, lass sie mich anders stellen. Was für Dinge hast du schon so geschluckt?
Was?
Die Frage überfordert Marie gerade maximal.
Ja, meinst du Gegenstände?
Du
als Kind, als Erwachsener?
Tob dich aus
ach so,
mit
das
deiner
ist eine,
Kreativität.
Ah, ich verstehe, du hast eine Geschichte auf Lager und willst jetzt
ja,
vorher wissen.
Definitiv ein Thema, ja.
Kann ich tatsächlich eine Geschichte erzählen, aber halt unbewusst, sage ich mal so. Ich hatte…
Eine Fliege. Eine Spinne im Schlaf.
Eine Fliege, ja. Ich habe mal eine Fliege eingeatmet, aber
das
ich habe sie
beim Radfahren auch schon mal passiert,
ja. Ist
ekelhaft.
Ein bisschen ekel.
Schmeckt ultra grausig.
Ich habe als Kind, als Dreijährige mal von einer Nacktschnecke abgebissen.
Hast du die Französin entdeckt in dir, oder was? Lecker, mega. Nacktschnecke.
Geiler Schleim.
Schön schleimig.
Ja, meine Mutter hat das nicht so lustig gefunden.
Verstehen.
Ja, und ich glaube.
Ich stelle mir das gerade göttlich vor. Marie-Mama sagt, Marie! Leg die Schnecke weg. Nein, nicht abbeißen. Nicht nochmal abbeißen. Einmal reicht.
Ja, aber das, was mich am nachhaltigsten geprägt hat tatsächlich, ich war in meinen Teenie-Jahren total in der Revoluzzer-Phase. Meine Eltern waren prinzipiell immer gegen Piercings. Also ich habe auch meine Ohrlöcher erst mit 13 bekommen dann tatsächlich. Mhm. Deswegen habe ich jetzt 47 davon, weil ja. und habe mir dann mit 16 ein Zungenpiercing stechen lassen. Und hatte das dann und meine Eltern waren wirklich fertig mit der Welt, so die kleine Prinzessin, die da jetzt ein Zungenpiercing hat. Hilfe, so verrucht.
Verrucht.
Genau, deswegen habe ich es mir auch stechen lassen, ja, einfach Revoluzzer.
Weil du diesen Flair haben wolltest.
Ja genau, dieses Revoluzzerhaft, ja, so ich mache mit, ich ja, jage mir Nadeln ja, durch meinen Körper, wenn ja, ich das will, ja, ihr Ficker. Ja, ja, nein, genau.
Jetzt ist es heroinsüchtig.
Nein.
So schnell geht das. Piercings sind eine Einsteigerdroge, ja, liebe Kinder.
Ja, nein, so funktioniert das nicht. Hast du dich auch schon mal gefragt, was die mit diesem Fleischchen machen, was in der Hohlnadel zurückbleibt?
Wegschmeißen.
Aber ich, das muss ja lustig
aussehen. Das landet mit
so der Wurst. Das ist so eine kleine Fleischwurst. Okay, gut, egal. Auf jeden Fall hatte ich dann
wow,
jahrelang einen Zungenpiercing.
Wow.
Und ich habe in meiner Laufbahn sicherlich 7, 8 Zungenpiercings vollständig verschluckt. Weil natürlich durchs Essen und so weiter, du hast da quasi einen Stab und da ist oben so eine Kugel
ja,
drauf. Und durchs Essen und so weiter kann es jetzt sein, dass sich das lockert.
Das ist so ein Drehverschluss.
Ja, genau, so ein ganz
oder?
Normaler
mit so einem Gewinde. Bisschen,
genau, mit so einem Gewinde. Also oben Kugel, unten Kugel und Stab. Und ich habe es locker 7, 8 Piercings komplett verschluckt. Ich bin irgendwie in der Nacht, also in der Früh aufgewacht, ohne
Piercing
im Mund.
Ja. Oh shit.
Genau. Also das heißt, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Teil mehr in meinem Körper. Ich trage es jetzt seit sicher seit fast 10 Jahren nicht mehr.
Ja, das ging ja gar nicht mehr durch, oder? Das ist safe zugewachsen.
Es geht jetzt noch durch.
Ach wirklich?
Ja, Muskel, easy.
Crazy.
Ist total witzig.
Crazy.
Ja.
Lass
ja,
mal einen Stift durchmachen.
Einen echten Stift? Bist du wahnsinnig. Wie so Maori, so aufgedehnt.
Ich bringe auch eine stumpfe Kanüle mit, dass da arbeitet.
So. Ja, sowas kann man mal probieren. Aber genau, das ist, glaube ich, das Crazieste, was ich, also Metallpiercings habe ich regelmäßig geschluckt aus Versehen.
Ja, ist auch schon crazy tatsächlich. Aber ja, also was ich eigentlich hinaus wollte, was denkst du, ist so eine recht häufig vorkommende Sache bei Kindern?
Reden wir jetzt von Leuten mit Picard-Syndrom?
Nö.
Okay. Was ist häufig? Murmeln.
Ja.
Irgendwelche Spielzeuggeschichten, keine Ahnung, Playmobil, Lego.
Nee, gar nicht mal so. Ja.
Lego.
Aber es ist wirklich, also es ist faszinierend jetzt in der Zeit, in der Kindernotaufnahme, was ich da schon so gesehen habe, was so verschluckt wurde. Mhm. Ohrringteile, Ohrring. Also I don't know, wie das funktioniert, aber
wie
es funktioniert
größere?
Scheinbar ja, I don't know, alle möglichen Größen eigentlich. Mhm. Also was habe ich noch gesehen? Letztens war ein Kind da, das hat eine Lego-Blume, so ein kleines, nur das Mini-Teil, verschluckt. Vor 2 Tagen tatsächlich erst kam eine Mutter zu uns, die hat gesagt, ja, sie glaubt, ihre Tochter, 2 oder so, hat eine 2 Zentimeter Schraube verschluckt aber so mit Gewinde und Spitze, so richtig krass eigentlich. Ja. Mhm. Und dann bin ich auf was draufgekommen, weil wir so im Reden waren, weil wir hatten ein Kind, das hat eine Batterie verschluckt.
Eine Batterie?
Eine Batterie.
Wie geht sich das aus?
I don't know. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Eine Batterie ist ja so dick wie, auch wie nicht, ein Ringfinger.
Sondern, ja, es gibt ja verschiedene Batterien.
Ach
ja.
So, ja.
Es gibt ja auch die Knopfbatterien, die flachen. Mhm. Ja. Und das bringt man schon leichter runter. Das ist rund und glatt.
Batteriesäure nicht so geil, oder?
Ja, und dann war ich auch so, ja, Leute, chillt, es ist nur eine kleine Knopfbatterie, ist doch wurscht, mhm. Gell? Weil ich meine, ja, passt, das Gleiche wie bei allen anderen, maximal, dass man es röntgt, wenn es ein gefährlicheres Teil sein könnte, weil oft ist es ja, ich weiß es nicht, es kann sein, dass mein Sohn
hat diese Teile verschluckt.
Oder meine Tochter hat das Ding verschluckt, ich bin mir aber nicht sicher, weil ich finde es nicht mehr. Und dann macht man das oft zur Abklärung, wenn es was Ungefährliches ist, dann macht man auch kein Röntgen oder so, sondern sagt einfach, alles gut, die nächsten 2-3 Tage bitte mit dem Sieb auf der Toilette hängen und schauen, ob es wieder rauskommt. Ja? Wenn es gar nicht rauskommt oder es treten Schmerzen auf oder so, bitte sofort wiederkommen. Ja? Aber bei Batterien laufen die Kinderchirurgen tatsächlich unrund. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich, und habe letztens ein bisschen recherchieren angefangen. Also das ist weniger in die Kategorie super lustige Geschichte, sondern eher mehr die Sache gut zu wissen. Die Knopfbatterien haben folgendes Problem. Also ist immer die Frage gekommen, ist es eine normale Batterie gewesen oder eine Knopfbatterie? Und wenn es eine Knopfbatterie, und wenn es eine Knopfbatterie war, sind sie schon ein bisschen unrund gelaufen. Und jetzt habe ich mich informiert drüber. Und das Problem ist tatsächlich das. Bei einer normalen Batterie kriegst du es nicht wirklich hin im Körper, dass du, erstens sind sie groß, also ist schon mal unrealistisch, dass das wer schluckt. Und wenn, kriegst du es nicht hin, dass du quasi einen Stromkreis schließen schaffst.
Oh.
Mit Plus- und Minuspol. So, mit der Knopfbatterie hast du aber das Thema, durch die Form und so kann es passieren, dass das gerade most likely tatsächlich in der Speiseröhre sich dann irgendwo an der Schleimhaut festsetzt und dadurch dann durch die Abwehrreaktion vom Körper und durch die Schleimproduktion, die dann angestoßen wird, da quasi dann die Batterie so ummantelt wird, dass ein Stromkreis geschlossen wird. Jetzt reden wir da natürlich von extrem niedrigen Spannungen. Aber die sind tatsächlich ausreichend, tatsächlich auch schon nach einigen Stunden, dass es anfängt, dass es da zu Verbrennungen und Verätzungen kommt. Das wusste ich nicht. Und das hat mich richtig geflasht. Und das war der Wahnsinn, weil ich mir gedacht, ich bin da gestanden, aber gedacht, du scheißest mich.
Ja,
oder? Echt.
Ich hätte jetzt maximal auf die Batteriesäure getippt, aber wie sollen die da raus? Aber krass.
Ja, richtig heavy, oder?
Was?
Das ist genauso ein Aha-Moment gewesen wie letztens, dass ich herausgefunden habe, dass Ibuprofen bei Kindern ja in Form von diesem Nurreflex-Saft oder Ibuprofen-Saft zum Verabreichen mit in einer krassen Überdosierung über einen gewissen Zeitraum, also nicht, wenn du es einmal überdosierst, das nicht, aber bei mehrfacher Überdosierung zu Magenblutungen führen kann.
Was?
Und zwar so richtig krassen, ja. Also das ist...
Ach, krass.
Ja, das ist auch so eine Sache gewesen, wo ich mir gedacht habe, so, okay, the fuck, echt? Wäre ich nie drauf gekommen, auch mit logischer Schlussfolgerung oder dem Versuch einer logischen Schlussfolgerung, wäre ich dann nicht drauf gekommen.
Nee, hätte ich auch eher Richtung Niere oder...
Ja,
oder,
das
oder
natürlich Richtung, ja, auch, aber, klar, Leber, Niere bei den Medikamenten halt, aber das geht auch, ja, sicher.
Magen, ja, weil, boah.
Aber krass, oder?
Ja, ist krass. Ich habe auch was rausgefunden, ist jetzt eher die Tiermedizin, aber Katzen kotzen von scharfem Essen.
Magst du die Geschichte erzählen, bitte? Ich finde die so gut,
Ihr wisst ja, meine beste Freundin lebt in Südkorea. Und ich
In Südkorea.
Und ich war ja da auch schon mal mit ihr und so weiter und habe da ein bisschen, keine Ahnung, ein paar Gerichte mitgenommen, die ich zu Hause gerne koche. Unter anderem Tteokbokki. Das sind koreanische Reiskuchen, so ein bisschen wie Schupfnudeln, nur aus Reismehl, in so einer Soße mit Gemüse drin und so weiter. Also ein Eintopfart. Und ich habe das gekocht und habe mich hart verschätzt mit der Chili-Paste, die da rein muss. Und es war wirklich scharf. Und der Scheiß, also der erste Minuspunkt an die vegane Ernährung geht nämlich jetzt dahin, dass ich es versucht habe, mit Hafersahne zu richten. Hat nicht annähernd den Effekt, weil man sagt ja, Fett bindet dann quasi, also gerade dieses Milchfett bindet dann die Schärfe. Ja, hat nicht gut funktioniert. Ich habe dann die Hälfte von diesem Teller gegessen und musste dann pausieren und habe mich entweder sogar niedergelegt zum Nappen oder bin irgendwie weggegangen. Ich weiß es nicht mehr.
So hab den
Teller habe auf jeden Fall dann den Teller in die Spüle gestellt.
Halb aufgegessen,
weil ich mir dachte, später ist
es. Ja, okay. Jetzt, ja. Scheiß drauf, krass.
Genau. Und meine Katzen waren drinnen. Ich stehe auf und denke mir gar nichts Böses, gehe rein, will den Teller wieder nehmen und sehe, dass irgendwie die Rice Cakes rausgefressen sind. Denke mir, oh, shit. Und sehe so die eine Katze, die irgendwie rumliegt und nichts macht. Also schon, also sie hat existiert.
Sie hat sich bewegt.
Die hat gechillt.
Ja.
Und die andere Katze, die irgendwie im Bad irgendwelche Geräusche von sich gibt. Und dann bin ich halt ins Bad und dann hat die mir halt das ganze Bad voll gekotzt. Jetzt ich mir so, vielleicht war das jetzt erziehungsweise gar nicht so schlecht.
Oh, vielleicht. Shit.
Ja, hab das dann beobachtet für 24 Stunden, ist nicht gestorben, hat nicht geblutet.
Also
dementsprechend,
du bist nicht zum Tierarzt gerusht.
Nein, weißt ich bin da halt auch, erstens ist das für die Katzen immer ein ultra krasser Stress, in diesen Korb rein, Auto fahren und so weiter. Ich habe mir gedacht, ich lasse die jetzt halt 48 Stunden drin und guck mal, wenn die nicht kotzt, nochmal oder blutet oder irgendwie nur mehr rumliegt, ja, wie so eine Kartoffel,
so ein
dann ist nix.
Ja.
Ja, war nix.
Blutet wie so eine Kartoffel.
Was? Rumliegst wie so eine Kartoffel.
Oh, ups. ja, das war nicht die Absicht.
Ich nenne die manchmal Potato, weil sie so eine Form hat wie eine Kartoffel.
Mag deine Katzen.
Ja,
hab sie schon viel zu lange nicht mehr gesehen.
Das ist wahr.
Ich war schon ewig nicht mehr bei dir.
Das ist stimmt, ja. Mhm. Ja, das aber krass. Also Batterien wusste ich nicht. Nur Reflex wusste ich auch nicht. Ich habe keine Überleitung.
Nicht so eine gute.
Okay, nein, du kannst dir aussuchen. Ich hatte einen ultra coolen Dienst, Nachttag, von dem ich 1000 Sachen erzählen kann. Ich hatte jetzt wieder einen Nachtdienst, weil nicht so viel passiert ist, außer Marie being Marie again. Das ist auch ganz witzig eigentlich. Oder ich hatte eine Sache, wo du einfach nur den Kopf schütteln musst. Du darfst das jetzt aussuchen.
Ich glaube, wir haben unser Intro gefunden. Also das ist toll, das kann man nämlich super zweideutig auslegen alles. Aber finde ich gut. Nee, finde ich gut. Ich hätte gern die Nachttaggeschichte.
Die Nachttaggeschichte? Ja. Ich muss jetzt eine aussuchen, oder?
Ja. Also, I don't know, du hast gesagt, ich habe 3 Auswahlmöglichkeiten.
Also. Ja, also Nachttag sind halt mehr. Also erstens war es ein richtig, richtig cooler Dienst. Einfach nur deswegen, weil ich mit einem Kumpel gefahren bin.
Mhm.
Wir waren zwar nur zu zweit, aber beides Notfallsanis.
Mhm.
Und es hat halt. Extrem. Also das ist halt wirklich so, wir haben nicht die klassische Fahrer-Transportführer-Aufteilung gehabt, sondern jeder hat das gemacht, wo er gerade Hände dafür hatte.
Mhm.
Und wir hatten wirklich einige Notfälle und einige Fuhren, wo es richtig zum Arbeiten war.
Cool.
Was halt richtig cool war, weil du hast dich halt so blind auf den anderen verlassen können und es war halt so.
Also ich möchte jetzt mal ganz kurz einwerfen. Ich finde das, also ich liebe dich, Marie, weißt du?
Mhm.
Aber ich finde das so asozial, dass immer, wenn wir zusammensitzen und du mich vorher fragst und was hast du erlebt die letzten 2 Wochen? Und ich so, gar nichts.
Mhm.
Ich habe nur Omis heimgefahren. Ich habe nur Blödsinn gemacht und einmal war ich krank.
Ja.
Und Marie so, voll schade. Bei mir sind so ungefähr 12 Geschichten, die ich raushauen könnte. Ich verstehe es nicht.
Irgendwer muss diesen Podcast doch tragen. Also ganz ehrlich, wegen der Knopfbatterie hören die Leute es nicht. Nein, ich liebe die Geschichte. Oh, das war gerade ein böser Roast. Tut mir leid. Mein Nervenkostüm ist heute ein bisschen dünn.
Mit einer Träne hätte ich dir geglaubt.
Ja. Nein, natürlich lieben die Leute auch deine Fun Facts. Das steht auch immer wieder in den Kommentaren. Und ich auch, weil das nächste Mal, wenn ich irgendwo hinfahre und irgendwer hat eine Knopfbatterie quasi verschluckt, kann ich es nicht mehr retten.
Lass es, Marie.
Okay.
Lass es einfach. Ich weine nachher später unter der Dusche,
okay,
wenn du weg bist.
Okay. Es tut mir leid, dass du nichts erlebst.
Also cooler Dienst, um diesen Bogen wieder zu bringen da. So ja, cooler Dienst mit einem coolen Dude.
Cooler Dude, cooler Dienst, mega nice,
ja.
Flow. Wir fahren raus, Randgemeinde mit der Alarmierung Atemkreislaufstillstand.
Oh, atemstill.
Atemstill.
Mhm.
Und wir hyped. Zweiter an dem Tag, hyped. So, okay, passt, du machst das, ich mach das. Wir haben uns vorher noch ausgemacht, er startet schon mal rein, es war so Erdgeschoss, also so ein Einfamilienhaus und ich komme im Zeug nach, damit einfach die Zeit, wo niemand drauf drückt, potenziell noch kleiner wird.
Ladies and Gentlemen, das ist eine absolute Kampfsahne-Aussage, aber ja.
Ja, du, wir wollten einfach ein Leben retten. Und genau, er springt rein, ich bepack mich mit Zeug, es war keine Angehörige, sondern so eine Zugehörige.
Eine Zugehörige. Eine Betreuerin oder?
Nein, sie war halt einfach irgendwie da.
Sie war halt da.
Eine Freundin oder Bekannte oder es war, genau. Und die stand halt da so, ja, weiß ich nicht, nicht so toll alles, schwierig. aber sie kann da nicht reingehen. Ich habe mir schon gedacht, wieso kann der nicht reingehen? Dann stand die halt da so in dem Zwischengang zwischen Küche und draußen und ich bepack mich so mit Zeug und da ich höre nur meinen Kollegen drinnen was schreien und verstehe ihn aber nicht. Und dann sagt die Dame so zu mir, die noch immer da so steht und nicht weiß, wo sie hin soll. Ich erkläre gleich, warum sie nicht wusste, wo sie hin soll und da einfach nicht mehr reingegangen ist. Sagt so, entschuldigen Sie, Ihr Kollege möchte irgendein Sauggerät. Und ich denke mir, scheiße, der schreit nach dem Absauger. Oh je. Also das ist immer so, wenn Erstkontakt, er schreit nach dem Absauger, hat der Atemweg was, dann ist nicht gut. Und ich so, okay. Hab halt mein Zeug gepackt.
Pack diese Marie, let's go.
Rein. Und dann lag unter so einer Eckbank in so einer super kleinen Küche eine Frau. Und wir waren uns echt am Anfang echt nicht sicher, ob sie schnappt, also eine Schnappatmung hat oder ob sie presst oder was das ist. War auf jeden Fall keine schöne Atmung. Hatte eine Windel an.
Mhm. Also definitiv schon irgendwie betreuungsbedürftig.
Ja, irgendwie betreuungsbedürftig. Ja. Mhm. Aber diese Windel hat ihren Job nicht mehr gar so gut gemacht, weil die Frau ist nämlich komplett ausgelaufen.
Oh no.
Und zwar dünnflüssigster Durchfall.
Okay.
Und zwar über, also so eine richtig große, also 2 Quadratmeter große Lache rund um sie.
Shit im wahrsten Sinne des Wortes.
Richtig shit. Ja. Die Geschichte ist auch noch wichtig. Wir beschließen, okay, die muss da raus, wir haben hier keinen Platz, wir können uns hier nicht niederknien, das geht nicht. Nehmen sie und ziehen sie quasi ins Vorhaus.
Einmal quer durch, aber Vorhaus.
Mhm. Das heißt, wir haben diese Spur, Lache mitgenommen, weil die Windel war sowieso ein Stempelkisten natürlich auch.
Ja, klar.
Mitgenommen und rausgezogen. Und dann war das in dem Moment, weil sie hat es halt auch überall, weil sie hat dann auch teilweise ein bisschen gekrampft und es war kein Kreislaufstillstand. Ja, eigentlich total klassisch, erkläre ich gleich. Mhm. Und haben die dann rausgezogen, die waren komplett verkrampft. Wir konnten auch kein Essmach machen, weil die so gekrampft hat. Das heißt, wir haben irgendwie rüber, stabile Seitenlage, Kopf überstreckt irgendwie. Relativ klar von der Atmung her, ist neurologisches gewesen, sei wahrscheinlich eine ganz krasse Hirnblutung mit halt diesem Krampfgeschehen schon zusätzlich, weil das Hirn einfach
also dann ist eh schon echt fortgeschritten.
Ja.
Hat sie auch dieses klassische Schnarchende gehabt, oder?
Ja, sie hat geschnarcht, sie hat gepresst.
Okay. Klassisch neurologisch.
Genau, absolut. Mhm. Auch dieses Strecken, sie hat sich dann irgendwie ewig auch nicht gescheit in die stabile Seitenlage drehen lassen, weil sie hat sich den Körper so durchgestreckt hat. Das heißt, einer von uns zwei war halt immer damit beschäftigt, sie zu halten, gleichzeitig irgendwie schauen, dass der Atemweg offen bleibt und dementsprechend haben wir halt auch ausgeschaut nach 2 Minuten bei der Patientin, gell? Also ich konnte nichts mehr angreifen, weil ich hatte überall Scheiße.
Ah, lecker Schmecker.
Mein Kollege auch. Mhm. Und dann kam halt der Notarzt, der war schon mit alarmiert. Und haben wir halt da gearbeitet und waren wirklich schnell und wirklich gut. Also es war dann relativ klar, okay, passt schnell raus, schnell Spital, jetzt Schockraum, Neuro. Und wir haben halt, also eine Sache, die halt wild ist, es hat halt gerochen da drin, gell? Also das war,
Ja, denke ich mir, dass das olfaktorisch wertvoll war
und
da drin, ne?
Es war halt dann irgendwie auch so, also ich bin dann irgendwann mal weg, erinnere ich mich, und habe meine Handschuhe gewechselt, weil ich nichts mehr angreifen konnte, aber Diagnostik und Pedals und dies, das, war schwierig. Und wir haben halt da drinnen auch relativ viel Saustall gemacht, weil alles, was du angegriffen hast, hast du dann weggeschmissen.
Ja, natürlich.
Weil, klar,
war ja schmutzig.
War ja richtig schmutzig. Und dann haben wir die Patientin eingeladen und ich bin halt nochmal rein, habe mir frische Handschuhe angezogen und bin nochmal rein und wollte halt einfach noch unser restliches Zeug holen, gell? Und gehe schnellen Schrittes da rein. Und dann reißt es mir.
Nein.
Naja, nicht so schlimm. Dann reißt es mir die Füße weg.
Oh nein.
Ich schlittere auf dieser Welle voller Kacke. Und mich hat es Gott sei Dank gegen das Kastel geschlittert, wo ich dann Balance gefunden habe. Oh. Aber ich wäre fast.
Volle Länge.
Ja, volle Länge in Kacke ausgerutscht.
Oh no.
Mhm. Also mein Zweiter hat gemeint, er hätte es so gern gesehen. Ich so, danke für nichts.
Danke für gar nichts, Arschloch.
war witzig.
Aber ich kenne das, ist mir auch schon mal passiert in der Klinik.
Really?
Ja, da hat auch so ein Opi am Gang ein Bröckchen verloren.
Oh.
Ja, ich habe keine Ahnung, wie das gegangen ist, weil er hat eine Hose an, aber ich glaube, er hat es aus dem Hosenbein geschüttelt.
Oh no!
Und ich gehe da halt so, weil es war ultra stressig und habe das halt nicht gesehen, dass das da liegt und bin da voll reingetreten. Und ich bin auch so mal einen halben Meter im Schwuck, so nach vorne, habe dann wieder Grip gefunden, Gott sei Dank, habe mir gedacht so, was ist passiert? Bin so stehen geblieben, gell, was ist passiert? Habe so rechts geschaut, links geschaut, ob es wer gesehen hat. Der Wartebereich war bummvoll natürlich, gell. Aber gesagt hat auch keiner was, ne? Und dann schaue ich so runter, an meinem Fuß rechts und links quillt so ein bisschen Kacke raus, weil das war natürlich mein Standbein zu dem Zeitpunkt, gell? Und schaue so nach hinten und sehe so eine halbe Meter Kackespur, die ich so mit einer soliden 0,5 Zentimeter Verteilung über dem Boden, wie ein Nutella-Brot. Ich sag's dir, wenn du es dir vornimmst, kriegst du es nicht schöner hin. Bin ich da gestanden, schau so, die Leute schauen mich an, ich schau die Leute an und sag so, schöne Scheiße. Und so ein junger Dude, der mir gegenüber gesessen ist, so ein Disco-Pumper, schaut mich an und sagt, ja. Und ich habe mich so geärgert, ich bin da wieder rein, hab die Schuhe wieder weggeschmissen. Die wollte ich nicht mehr. Ich wollte sie nicht mehr.
Quasi die Bananenschale der Gesundheitsberufe.
Die Bananenschale des Pflegeberufs. Also ein wunderschöner, erfüllender Beruf, Leute. Also, aber ab und zu hast du halt beschissene Dienste.
Scheiße.
Ja, läuft scheiße.
Ja. Aber so alles in allem wirklich, und die Frau konnte halt da nicht mehr reingehen, weil mein Kollege hat sich dann noch bei Entschuldigung gesagt, es tut mir so leid, dass es da drin jetzt so ausschaut, dass wir das noch mehr verteilt haben, aber es ging jetzt nicht. Und dann sagt sie, ja, sie räumt es eh nicht weg, weil sie kann da nicht mehr reingehen.
Oh no.
Da muss eh wer kommen, hat sie dann gemeint.
Boah, wie bitter ist das eigentlich? Mhm. Aber da kann ich auch noch was dazu beisteuern, so, wenn wir schon bei Ausscheidungen sind.
Ah,
ja. Gestern rede ich mit einer Ärztin und da ging es um ein ganz ähnliches Thema. Da haben wir im Kollegium halt so ein bisschen geredet, was man so an ekligen Sachen schon erlebt hat, gell? Wo man Sachen kleben hatte, die man da nicht kleben haben wollte oder so. Und dann erzählt die Kollegin so vollkommen apathisch daneben stehend, so richtig in sich gekehrt, auf den Boden schauend, ein Luftloch starrend, sagt sie, also ich habe kürzlich einen Katheter wechseln dürfen. Und beim Rausziehen war da eine Verstopfung drin und ich habe nicht gesehen, dass ich den Urin nicht ganz abgelassen hatte und ich zog an diesem Schlauch und beim Rausziehen hat sich diese Verstopfung gelöst. Die eine Hälfte ist zwar wohl ins Bett und auf dem Handtuch, auf so ein Tuch, das ich eh schon drunter gelegt hatte, aber locker 5 Milliliter. Davon sind halt einfach direkt in meinem vor Schock offenstehenden Mund gelandet.
Nein!
Und wir so viert daneben gestanden.
Nein.
Und du hast es genau gesehen. Die eigentliche Reaktion, die alle zeigen wollten, waren. Und die Kollegin, wir haben uns alle nur zusammengerissen, weil sie so traurig war beim Erzählen. Und sie dann aber noch so vollkommen trocken drauf, weil sie dann natürlich gesehen hat, wie wir reagiert haben, gell? Voller Ekel, voller Schock. Und sie so, ja, aber Diabetes hat er keinen.
Oh Gott! Oh Gott!
Oh, ich sag's dir.
Da wird's jetzt tatsächlich ein bisschen harmloser, wenn ich dir sage, dass ich mich erfolgreich nicht angepatzt habe an meiner Uniform. Auf meinem Unterarm habe ich Sachen gefunden und so und habe mich halt dann quasi in Sterilium gebadet.
Ja, das kenne ich.
3 Einsätze nachher habe ich das erste Mal wieder auf meine Uhr geschaut.
Au, da ist noch was. Au.
Da war noch ordentlich was drauf.
Ah,
richtig so Stains.
No, no.
Ja, weil
no.
Ich hatte ständig den Kopf und der Hüfte, Seitenlage, tralala, ja. Und ich bin halt da offensichtlich so mit der Uhr im Wahnsinn gelandet.
Das ist der Moment, wenn die Uhr zum Wegwerfprodukt wird.
Nein, ich hab's eingelegt in, ich zeige ihm gerade die Uhr.
Mhm.
Ich hab's eingelegt, man kann das Band drauf tun, das ist so ein Plastikband, ich habe das dann eingelegt in das
Also war nur das Band, oder?
Ja,
war nur das Band. Ja, okay, boah. Stell dir vor, und dann kommst drauf, dass du dir in der Zwischenzeit schon 5-mal ins Gesicht gegriffen hast mit der Hand.
Ja, aber das, also ich schließe das nicht aus, ehrlich gesagt. Also nee. Ich schließe nicht gerade, also in diesen Einsätzen, wie gesagt, wir waren zu zweit am Anfang, das ist einfach des Gefechts pur. Das ist auch der Part des Jobs, den ich am allermeisten lieb. Dieses geordnete Chaos am Anfang, wenn du mit wem fährst, wo es richtig nice ist, wo du weißt, der macht das, ich mach das, bam, 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 wir sichern den Atemweg, wir schnalzen Sauerstoff drauf, wir schauen das, das, das. Da denke ich auch nicht dran, oh nein, da kann ich jetzt nicht hingreifen, weil sonst habe ich da Kacke.
Ja, sondern kannst du auch nicht, sondern bist falsch in dem Job. Ja. Wenn das so ist, dann bist du falsch in dem Job, definitiv.
Es hat uns beide am Anfang, haben wir beide kurz gewirkt und dann war es weg. Weil so,
ja.
Und dann
man muss sich auch oft nur an die Gegebenheiten vor Ort einfach gewöhnen.
Ja.
Wenn du einmal in diesem Gestank drinnen stehst und 5, 6, 7 Atemzüge gemacht hast, da reckt es dich fast her, da entleerst du dich fast auf allen Ecken und Enden, aber dann geht's.
Ich habe sogar zu meinem Kollegen noch gesagt, weil den hat es wirklich, der war wirklich so, und ich habe ein bisschen lachen müssen. Und dann habe ich gesagt, kannst du dich hinspeimen, ist scheißegal.
Das wurscht, fällt schon immer auf, alles gut.
Okay, ja, super. Ja. Aber hast du gewusst, dass es anatomisch offensichtlich 2 Arten von Menschen gibt? Und ich bin gespannt, welcher du bist. Kannst du deine Nase zumachen?
Ja, gar nicht.
Ah ja.
Das geht relativ gut.
Ja, weil du einfach, also es gibt Menschen, die können das nicht.
Wirklich?
Ja, es gibt Menschen, die können nicht. Cool.
Auch so ein Merkmal, hm?
Mhm.
So wie Ohrläppchen angewachsen oder nicht.
Zunge rollen oder
ja,
so.
Genau.
Es gibt Menschen, ja.
Wir haben uns gerade die Zunge gezeigt.
Ja, wir können das beide. Es gibt Menschen, die können die Nase nicht wegschalten. Und ich weiß nicht, wie die den Rettungsdienst überleben.
Das weiß ich auch nicht.
Weil ich, wie oft ich meine Nase wegschalte.
Aber ich habe mir schon ganz oft überlegt, kennst du das aus vielleicht Filmen oder so oder Serien, wo es dann so um Kliniken geht oder Notaufnahmen oder Rettungsdienst von mir aus in irgendeiner Form, wo sie sich, oder von mir aus Tatort-Dokus oder so, wo sie sich dann oft so Zeug unter Menthol. Die Nase schmieren, dass es nicht so stinkt, damit sie ein Ding. Ja. Das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich das einfach safety-wise mitnehmen sollte.
Ja, so Baby-Luf oder so schmieren die sich.
Irgendwas, was halt intensiv riecht.
Ja. Ja, aber ehrlich gesagt, so schlimm war es bei mir nie, weil erstens kann ich meine Nase wegschalten, zweitens, wenn es richtig stressig ist, dann rieche ich es in.
Dann ist eh wurscht. Ja, verstehe schon, verstehe schon. Also ich bin auch schon öfter zumindest mal Gesundheit.
Danke.
Bin auch schon das eine oder andere Mal in der Waschgarage gestanden und habe mit dem Hochdruckreiniger meine Schuhe abgeputzt.
Ja, das haben wir dann auch gemacht. So wirklich mit Hochdruckreiniger, Schuhe und so, weil wir, war halt voll alles.
Ja,
ne?
Ekelhaft.
Ja.
Richtig ekelhaft. Das heißt, ja, sag mal. Wirst jetzt wohl ja nicht Virenschleudern neben mir.
Ach nee, glaub nicht.
Was soll denn das?
Glaub nicht. Na, ich hoffe nicht.
Ja, also ich hätte jetzt nur wieder ein bisschen mehr Educational-Thema, außer du willst noch eine Story dazwischen.
Es geht sich sicher beides aus.
Okay, gut. Wie handhabst du Krisen? Also wenn du jetzt zu einem Menschen kommst,
Bier.
Der in Bier, Wodka, Wodka und
Noten. Koks vielleicht noch, wenn es ein guter Tag ist.
Nein, ich wollte auf was völlig Harmloses raus. Das war völlig Harmloses.
Okay, wir probieren es nochmal.
Wenn du zu einem Menschen fährst, der in einer psychiatrischen, psychischen Ausnahmesituation steckt.
Na,
ich gebe eine aus, oder was ist das?
Ja.
Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, Marie. Das verurteile ich jetzt auf Scherze hin.
Okay.
Also dafür kriegen wir sicher Roast. Schon wieder.
Weil ich eine Nutte bezahlen würde.
Es ist besser, als du bezahlst sie nicht, das ist schon mal ein Anfang, aber ja.
Sorry.
Nee, aber passt. Also versuchen wir es nochmal.
Ja.
Okay, du fährst zu einem Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation.
Ja.
Wie handhabst du solche Situationen?
Es kommt auf die psychische Ausnahmesituation drauf an. Machst ein bisschen Grenze ist ein für mich.
Mhm. Okay, kannst du dich vielleicht an die Geschichte von dem jungen Mädchen erinnern? Das ist jetzt wirklich schon lange her, dass ich die erzählt habe. Wahrscheinlich wissen es eh die wenigsten noch. Ich umreiße es nochmal kurz. Wir sind an einem wirklich heißen Sommertag, früh am Abend, also kurz nach Dienstübernahme, und es war halt noch hell und heiß, zu einem Suizidversuch, / in the act gefahren, so nach dem Motto.
Mhm.
Und das war im Endeffekt dann eine 16-Jährige, die im, ich glaube, es war der vierte Stock oder so, am Fensterbänkchen saß und geschrien hat, sie springt jetzt. Und wie wir da hingekommen sind, Notarzt ist schon dort gestanden.
Ah ja, doch, jetzt.
Und die Feuerwehr war da und hatten schon das Sprungkissen aufgebaut. Also wir waren nicht ultra spät dort eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn das alles schon stand, wenn wir uns ehrlich sind. Und die Polizei war dort und hat versucht, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen.
Mhm.
Waren dann richtig, richtig bange Minuten tatsächlich, weil du stehst halt dann dort, das ist schon mal das Erste, und neben uns stand die Notarzt-Crew und wir haben uns alle so ein bisschen unterhalten miteinander, aber es war ultra angespannt und keiner hat so recht gewusst, okay, drehe ich mich weg, wenn sie springt oder nicht, was tue ich dann?
Ja, klar.
Und natürlich war dann auch so, ich habe mich mit meiner Kollegin unterhalten und habe gesagt, so, du, lass uns mal drüber reden, wenn sie springt, was machen wir? Mit was gehen wir hin? Wir hatten eh alles da, logischerweise, aber was sind so die First Steps, die wir gehen wollen? Ja? Long story short, es hat dann damit geendet, dass die Polizei sich Zutritt verschafft hat, und zwar so, dass sie es nicht mitbekommen hat. Und in dem wirklich Moment, wo mir das Herz in die Hose gerutscht ist, kam ein Arm von hinten, hat sie um die Hüfte gepackt und zurückgerissen.
Mhm.
Und dann sind wir rauf, wie es geheißen hat, okay, Situation ist safe, sind da rauf. Sie saß dann noch immer in ihrem Zimmer und war halt natürlich völlig am Ende in jeder Hinsicht.
Mhm.
Ja. Und wir haben halt dann so ein bisschen, du bist halt dann dort der Krisenmanager im Moment. Ja.
Ja.
Weil die Polizei tut sicher nicht.
Ja.
Die Feuerwehr, die war weg, ne, weil ist ja nichts mehr zu tun für sie so quasi.
Ja.
Gott sei Dank.
Klar.
Und was machst du dann? Also was ist dein Ansatz? Sie war wahnsinnig agitiert, sie war am Boden zerstört, sie war aufgebracht, sie war einfach am Ende mit ihren Nerven, weil sie wollte sich ja schließlich gerade umbringen.
Ja,
ne? Also von dem her.
Nicht verharmlosen, ist das Erste. Es gibt immer, für mich gibt es immer zwei Arten von Menschen in solchen Situationen. Es ist auf der einen Seite die Räder und die Schweiger. Mhm. Und die Räder lasse ich reden. Die Räder lasse ich reden, mach, okay, frag vielleicht mal was nach. Wobei sich die nie und nimmer an dieses Gespräch erinnern werden, weil die in so einer Ausnahmesituation sind. Das heißt, da geht es nur um Zeitüberbrückung. Die Schweiger lasse ich schweigen.
Okay.
Da bringt es dann auch nichts, wenn man die volltextet. Ja. Meiner Erfahrung nach, sondern die sind dann halt so in sich gekehrt und so grantig vielleicht, auch hatte ich auch schon so Suizidversuche, die da einfach so grantig sind, dass du die jetzt gerade davon abgehalten hast. Die wollen dann schweigen und die lasse ich dann schweigen. Das heißt, die kriegen von mir keine Moralpredigt, die kriegen von mir keine, es tut mir leid oder es wird schon wieder, sondern die...
Ja, sowieso eine schlechte Aussage im Rettungsdienst im Allgemeinen.
Genau. Also es ist der kleine Zehennagel, aber...
Auch der kann zu einer Sepsis werden.
Dann, das ist ein schwieriges Krankenhaus dann. aber prinzipiell bin ich Team abgeklärt, das ruhig auch in den Mund nehmen, das Wort Suizid oder Selbstmord oder so und einfach auch hinterfragen, okay, du wolltest dich gerade umbringen, magst du drüber reden? Magst du, wieso? Seit wann ist das so für dich? Okay. Also ich bin dann da schon recht abgeklärt und versuche mich auch nicht beeindrucken zu lassen, weil das ist das, was ihnen dann am meisten hilft, sage ich jetzt mal, wenn da, wer ist der abgeklärt, rational mit ihnen drüber reden und ich sage, nein, wie kannst du nur? Ja. Lalalala. Das ist mein Weg.
Ja, voll.
Und versuchen halt eine Vertrauensbasis herzustellen, so wie es halt möglich ist in dieser Kultur.
Ja. Also wir haben das damals, wir waren zu zweit unterwegs und wir haben das damals sehr, also ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir es echt bestmöglich gemacht haben. Aber ich habe mit vielen Leuten mittlerweile schon drüber geredet, ebenso wie mit dir jetzt zum Beispiel, was hättest du gemacht in der Situation? Gell? Ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen fies auch, weil du natürlich nicht die kompletten Umstände kennst, die dort vorhanden waren. Ja, deswegen. Ich schildere jetzt einfach mal, wie wir es gemacht haben. Bei uns war das halt ganz klar so dieses eine Bezugsperson, nicht 2, 3, 4, 8, also eine. Wir haben bis auf einen Polizisten, der vor dem Fenster stehen geblieben ist,
guter Mann.
Haben wir Wichtiger alle anderen Menschen aus diesem Zimmer rausgeschickt. Und ich habe mich auch zurückgezogen in dem Fall, weil ich war nicht die Bezugsperson. Aber ich habe halt die Tür offen gelassen, so ein Spalt, dass ich halt mitkriege, wenn irgendwas wäre. Ja? Ich meine, es war gut, der Polizist war drin, es war ein 16-jähriges Mädel. Ja. Das hätte jetzt nicht den Riesenschaden angerichtet,
aber es
hätte auch genug anrichten können. Ja? Und im Endeffekt lief es dann so ab, wir haben ihr einfach viel Raum gegeben. Wir haben sie nicht bedrängt. Wir haben versucht, rauszufinden, was ihre Bedürfnisse sind. Also wir haben tatsächlich nicht dieses Klassische, wie es in vielen Lehrmeinungen auch tatsächlich vorkommt, gell? Und ich weiß, wir beide haben das auch so gelernt irgendwann, von wegen so dieses durchaus ruhig ansprechen, was jetzt gerade passiert ist, gell? Das ist gar nicht unbedingt so notwendig, habe ich dann rausgefunden, aus verschiedenen Ebenen. Wie gesagt, da habe ich sicher 7, 8 Feedback gesammelt dafür. Ist auch bei uns nicht direkt zur Sprache gekommen und sie war maximal unkooperativ. Sie wollte nicht mitfahren, logischerweise. Gell? Hat sich aber gut fangen lassen von der Bezugsperson in dem Moment. Und es kam dann auch ganz dezidiert die Frage von der Kollegin, was brauchst du?
Ja.
Was ist dein Bedürfnis jetzt gerade? Und ich habe da schon fix damit gerechnet, dass sowas kommt, wie ich will sterben. Was meinst du, was willst du von mir? Ne? Weil man, das habe ich ja gerade versucht. Gell? Und im Endeffekt kam dann nur, sie hatte eine Schlange als Haustier. Und sie hat dann gesagt, die hieß übrigens Chili, werde ich nie vergessen. Hat dann nur gesagt, ne, ist mir eigentlich scheißegal, ob ich mit euch mitfahre. Ist mir wurscht, ich fahre schon mit. Alles gut, mach mal freiwillig. Ja? Aber ich will hier nicht weg, weil ich weiß nicht, was mit meiner Schlange passiert. Ich mache mir wahnsinnige Sorgen um diese Schlange. Das ist der einzige Grund, warum ich mit euch sicher nicht mitfahren werde. Und dann war das war ihr Bedürfnis in dem Moment.
Was aber total irrational ist, weil sich die gerade umbringen wollte.
Aber in so einer Situation ist von Rationalität sowieso keine Rede.
Es ist ein spannender Gedankengang. Ja. Sie wollte sie gerade umbringen, damit sie dann tot ist und hat jetzt Angst, dass die Schlange zwei Stunden
bleibt. Aber man hätte das sowieso, man weiß auch nicht, wie lange sie bleibt, gell? Aber man hätte das ja auch mit roher Gewalt lösen können. Von wegen, okay, Polizei ist eh schon hier, der Amtsarzt war sowieso am Weg. Wir fahren jetzt einfach, ne? Also mir wurscht, was du willst oder nicht, die Schlange wird schon überleben, alles gut, ne? Ja. Aber dadurch, dass die Kollegin gefragt hat, nach dem Bedürfnis kam das raus und dann haben wir das klären können und dann hat sich rausgestellt, die Schlange hat ja eh gestern erst Futter bekommen und die hält locker jetzt eine Woche oder zwei durch, ohne was fressen zu müssen in dem Sinn, ja. Und dementsprechend war es dann wieder okay, weil dann hat sie das realisiert und sagt, okay, da kann nichts passieren, wir füllen jetzt nochmal Wasser nach, dass sie einige Tage Wasser hat und bis dahin kann man sicher wen organisieren, der sich darum kümmert, da Wasser nachzufüllen, ja. Und als sie dann realisiert hatte, dass das gar kein Thema ist, dass sie sich da gerade zu viel reinsteigert in das Thema Schlange, aber sie sich so drauf fixiert hatte, hatten wir das dann aufgelöst und dann ist sie ohne Wenn und Aber mitgegangen. Davor war das aber locker eine halbe Stunde Kampf, ne?
Ja, aber das siehst du, das ist total schön und cool und das machen wir, glaube ich, auch im Einsatzfall jetzt nicht mal in so Akutsituationen, aber einfach ein bisschen zu wenig. Dieses, ich formuliere es jetzt flapsig, kann ich Ihnen noch was Gutes tun? Dieses, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt machen können, damit die Situation entspannter oder besser für Sie wird? Ja, also das mache ich auch bei diesen psychiatrischen Geschichten gerne. Abklatsch, wir hatten in diesem Dienst auch einen Todesfall, wo halt dann auch die Angehörige dabei war, beziehungsweise da war. Und da haben wir halt dann auch auf die Krisenintervention gewartet mit ihr, also ich und mein Kollege. Und es ist auch eine Frage, so wollen wir hier bleiben? Wollen Sie sich gerne in die Küche setzen? Was kann ich Ihnen jetzt Gutes tun? Was wird Ihnen jetzt gut tun?
Also ich würde da prinzipiell immer warten, bis die Krisenintervention da ist,
ja,
wenn es nicht irgendwie anders geht. Da habe ich auch tatsächlich eine Geschichte dazu. Mhm. Das war im vergangenen Sommer. Da hatte ich zwei Reanimationen. Also eigentlich, nein, es waren zwei Tote hintereinander. Es waren beides keine Reanimationen mehr, weil bei beiden Sachen ganz offensichtlich klar war, da braucht man gar nicht mehr anfangen. Ja. Bei der ersten war das so, dass die Angehörige, die da war völlig aufgelöst, war fertig und wir haben dann wohl die Krisenintervention angefordert und die Polizei war auch da, weil es eigentlich eine ungeklärte Todesursache war. Und dann war das halt so, ja, dass uns die Leitstelle schon angefunkt hatte und gesagt hat, ich bräuchte euch ziemlich dringend für einen anderen Notarzteinsatz. Und wir halt dann gesagt haben, so, okay, wie geht's Ihnen? Trauen Sie sich das zu? Die Kollegen sind auf Anfahrt, die sind in den nächsten 15, 20 Minuten hier. Also 20 Minuten, eine halbe Stunde, sowas hat er gesagt. Hat sie gesagt, nee, alles gut, es sind eh viele Leute hier, passt schon. Und wir sind dann gefahren zur zweiten Leiche in dem Fall. Da braucht man keine Krisenintervention, weil das war eine Wohnungsöffnung und da war auch niemand vor Ort. Und wie wir dort fertig waren, haben am Funk gehört, wie ein anderes Fahrzeug genau zu der Adresse hin disponiert hat, wo wir vorher waren, weil er dann gesagt hat, so ja, also nee, also die ist jetzt kollabiert, so quasi, ja. Und wir haben uns auch gedacht, ma fuck, ja, okay.
Ja,
wäre schlau gewesen, wir wären einfach dort geblieben.
War ich aber auch schon in den Situationen und es ist sowohl für die Leitstelle als auch für uns wahnsinnig schwierig, weil sich ja erstens Menschen in diesen Ausnahmezuständen wahnsinnig schnell verändern können. Du willst die natürlich nicht alleine lassen, aber es ist ja, weiß ich nicht, wir fahren ja da nicht weg, um eine Dame irgendwie zum Zahnarzt zu führen, sondern da geht es halt wieder um ein Leben im Normalfall.
Theoretisch
sonst,
zumindest.
Sonst holen die dich ja da nicht weg, potenziell. Und das ist ja alles mega schwierig.
Ja, also das ist schon,
da fahre ich auch mit ganz schlechtem Gefühl.
Denkt euch immer einfach, okay, was könnte ich brauchen in so einer Situation? Lasst den Leuten Raum. Fragt sie, was ihre Bedürfnisse sind.
Ja.
Nehmt vor allem auch die Themen ernst. Also nichts bagatellisieren oder so, sondern weil der ist in einer Scheißsituation und dem hilft es dann in dem Moment einfach überhaupt nicht, wenn es dann heißt, so schlimm ist doch gar nicht.
Ja, genau. Und spart euch persönliche Geschichten.
Absolut.
Also spart euch, ich weiß, das ist manchmal Reflex von manchen Menschen zu sagen, ja, kenne ich auch, weil meine Tante dritten Grades. Nein. Da geht es in diesen Situationen geht's absolut nicht um euch, sondern nur um das, was die Person fühlt.
Ja, und nehmt den Personen das nicht ernst und nicht übel, wenn sie dann mal ein bisschen ungehalten reagieren oder so, weil die sind einfach in einem maximalen Ausnahmezustand.
Die können sich auch im Normalfall weder an eure Gesichter noch an sonst was erinnern. Also das ist Ausnahmezustand.
Ja, hast du noch einen kurzen...
Ja, ich habe eine kurze Anekdote.
Ja, schieß los.
Stell dir vor, du fährst auf Einsatz und niemand geht hin.
Das war doch niemand. Aber woher kenne ich das?
Stell dir mal vor, es ist Krieg und niemand kommt, niemand geht hin. Das ist so ein Sprichwort.
Ah, ja, genau.
So ein Pazifistending. Mir passiert, war witzig. Wir fahren auf Einsatz, Alarmierung war irgendwie Kollaps, tralala. Ich mit zwei Boys unterwegs und die Einfahrt war irgendwie dumm. Und ich bin ein Angehöriger, schon raus, hat gewunken. Und es war so eine Einfahrt und es hat ausgeschaut wie ein Haus, aber de facto waren es drei Häuser in diesem großen, was auch immer gab. Und er sagt zu mir, hey, Sie können aber da ruhig reinfahren und können das da gleich umdrehen und ist irgendwie nett da. Und sage ich, ja passt, Boys, geht schon mal vor mit dem Herrn mit, ich komme gleich nach. Der kennt, dass es ein Haus ist. Und parke dann die Karre da rein, drehe es noch um, denke mir schön, abfahrbereit, schön hingestellt, dass auch Leute noch vorbeikommen und so, pack dann irgendwie mein Funkgerät und gehe Richtung...
keine Ahnung mehr gehabt, wo du hin musst, oder?
Nee. Gehe Richtung Haus und stehe dann da und denke mir eigentlich, es kann nur ein Haus, einen Eingang geben, so drei Häuser mit drei Eingängen geben.
Und mehr Parteienwohnhäuser?
Nein, so drei, also es war halt auch wieder so Randgegend, es war halt ein Grundstück, auf dem, oder mehrere Grundstücke, keine Ahnung, eine Zufahrt für drei Häuser, wo Wiese und Schotter und Straße dazwischen war. Aber ich habe halt einfach, durch das, dass ich dann eben nochmal zurück bin, das Auto umgeparkt habe, nicht gesehen, wo die hingegangen sind.
Ah, scheiße.
Und habe mir dann gedacht, so, okay, bei zwei von drei Häusern brennt Licht.
Mhm.
Probieren wir, ich sehe. Erstes Haus, denke ich mir, ja, das wird das Haus sein, ja. Sehe, die Tür ist angelehnt. Denke mir, ja,
safe.
Das wird für mich sein. Das
sind sicher meine
Boys.
Das
wird für mich sein. Licht, passt.
Du bist in einem fremden Haus gestanden.
Nimm mir nicht meine Pointe weg.
Oh, scheiße.
Licht an. Ich gehe rein, sag, hallo? Hör Stimmen von oben. Denk mir, nice, sie sind oben. Geh in den ersten Stock. Verlassenes Haus. Keine Ahnung, komplett verlassen, aber halt beleuchtet, alles Mögliche. Hör nochmal, denk mir, scheiße, ist ein Fernseher. Ja, geh in den nächsten Stock, find den Fernseher, aber keine Boys. Niemanden, gell? Und dann habe ich beschlossen, okay, was? Und habe halt
dann angerufen. Das falsche Haus.
Aber dann mein zweiten angerufen und gesagt, wo seid ihr? Sag, ja, in dem Haus. Da. Sag, oh, ich bin
gegenüber.
In dem anderen. Und bin dann wieder runter und mir gedacht, ich habe da gerade voll Hausfriedensbruch begangen, war da gerade in irgendeinem Haus. Ich bin so froh, dass mir keiner mit einer Bratpfanne nachgelaufen ist. Und war dann einfach tatsächlich im komplett falschen Haus.
Oh, shit.
Ja.
Oh, fuck.
In dem Wohnzimmer. Sorry für die Stiefelstreifen.
Also maximal lost eigentlich.
Ja.
Geile Scheiße.
Ja, also typische Marie-Aktion wieder mal. Hab dann die gefunden, war dann alles in Ordnung.
Aha.
War nicht so schlimm.
Super. Ich,
ja.
ich lieb's. Auf jeder Ebene.
Ja.
Die Abmoderation gebührt
dir. Gebührt mir.
Ja.
Ja, es war wieder mal wahnsinnig lustig. Ich hoffe, ihr fandet's auch gut. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin immer schön blau bleiben.
Immer schön blau bleiben. Tschüss, Leute. Das ist das Motto der Woche. Immer schön blau bleiben. Ciao.